Heute zu Gast ist Tarek Müller.
Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was ich in den letzten 3 Wochen, habe ich glaube ich keine Frage so oft gehört, wie irgendwie, ob uns Corona beeinflussen wird. Tatsächlich wir glauben aktuell Status quo zumindest sehr moderatem Maße beeinflussen, aber es wird eine Auswirkung haben. Also die Auswirkung besteht darin, dass wir halt selbst eben in China auch produzieren und China halt mehr oder weniger stillsteht gerade. Einerseits quasi vor Ort die Produktion stillsteht, andererseits die Auslieferung stillsteht.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Hinweis auf digitale Vorreiter. Das ist ein Podcast, den Vodafone macht, bei dem wir auch ein bisschen unterstützen dürfen und den mein Freund Christoph Bursek als Host sozusagen leitet. Und in dem Podcast war jetzt vor kurzem der Tarek Müller zu Gast. Also wer nicht genug von Tarek bekommen kann, ich kann es ja verstehen, ihr müsst nicht bis zur nächsten Stammgastfolge hier bei OMR warten. Ihr könnt einfach reinhören. Bei Digitale Vorreiter hat der Christoph mit Tarek nochmal gesprochen. Der hat häufig einen ganz anderen Winkel, der Christoph. Deswegen mögen wir uns vielleicht auch so gerne, weil wir ganz unterschiedliche Arten haben, über Dinge nachzudenken. Also da gibt es noch mehr Tarek, da gibt es noch mehr Christoph, da gibt es noch mehr Digitale Vorreiter. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast. Wie ihr hört, heute nicht das Intro von Philipp eingesprochen, sondern von mir, Tarek. Philipp ist ja jetzt Influencer und lebt entsprechend jetzt das Jet-Set-Leben eines Influencers und ist heute für GoDaddy unterwegs. Daher das Intro von mir. Anlass ist, dass Philipp und ich einen neuen Podcast aufgenommen haben, die zweite Stammgastfolge. Wir haben uns sehr gefreut über das viele Feedback, was wir auf die erste Folge bekommen haben. Die hatte auch, das hat mich auch gefreut, natürlich sehr hohe Abrufzahlen. Und das hat uns natürlich motiviert, hier jetzt weiterzumachen. Gestern haben wir uns in einer sehr besonderen Situation befunden, und zwar beim Live-Podcast-Festival von Enjoy. Da saßen wir bei der Good School, die ja von der OMR gekauft wurde. Auch das war Thema des Podcasts und saßen da vor Publikum. Wir haben über verschiedene Themen gesprochen, wir haben versucht, auch einiges Aktuelles zu besprechen, zum Beispiel die Hamburg-Wahl, die Frage, wie Politiker sich eigentlich vermarkten, auch den Vergleich in die USA gezogen. Darüber hinaus haben wir über das Coronavirus gesprochen, ist ja gerade in aller Munde, und die Frage, ist das jetzt eigentlich eine unberechtigte Angst und ein, sag ich mal, von den Medien gehyptes Thema, oder ist die Angst berechtigt? Und das sind eigentlich die Auswirkungen für About You und natürlich für OMR. Ganz wichtig. Darüber hinaus haben wir über viele andere Themen gesprochen, zum Beispiel besucht Philipp bald den Shopify-Gründer, und wir haben überlegt, ob das vielleicht sogar nach den SAP-Gründern der monetär erfolgreichste Digitalgründer aus Deutschland ist. Definitiv wird es eine spannende Story. Haben auch überlegt, warum eigentlich ein eBay zum Beispiel so abgeraucht ist in der Firmenbewertung und ja, wie Unternehmen, sag ich mal, langfristig überhaupt überleben können. Nebst diversen anderen Themen, am besten hört ihr einfach rein und damit ab in den Podcast.
Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Eine Folge mit unserem zweiten Stammgast, wobei das soll natürlich keine hierarchische Einteilung sein oder so, aber rein zeitlich eine chronologische, weil seit langem ist ja bekanntlich Sven seit der ersten Folge dabei und Tarek, aber ich glaube auch mittlerweile, wenn man die ersten Folgen mitzählt, glaube ich die vierte oder fünfte Folge, und wir haben super Feedback bekommen auf deine erste Stammgastfolge von ein paar Wochen, also machen wir jetzt weiter. Tarek, moin.
Moin, ich freue mich wieder hier zu sein.
Was treibt dich gerade so um? Ich habe gehört, du warst irgendwie ausführlich mit der Firma im Skiurlaub.
Ja, das stimmt. Wir haben eine About You-Klassenreise gemacht vor 2 Wochen oder sowas und haben uns so ein kleines Berghostel gemietet, was wir dann für uns hatten auf 2300 Meter Höhe und mit so Hochbetten. Und
wie viele Leute?
Wir waren 120 Leute, glaube ich, und ich war mit 5 Jungs in einem Zimmer, also mit insgesamt 6 Leuten dann quasi im Zimmer auf gefühlten 10 Quadratmetern auf so 3 Hochbetten. War sehr witzig, war wirklich wie eine Klassenreise.
Und welche Leute durften alle mitfahren?
Jeder, der Lust hatte. Also jeder, der Bock hatte auf Skifahren. Wir sind ja 600 Leute hier in Hamburg ungefähr, und von denen hatten halt 120 Leute Lust. Mussten das natürlich dann, also die Firma hat es ein bisschen subventioniert, aber die mussten sich 2 Tage Urlaub nehmen dafür. Sind von Donnerstag bis Montag gefahren und ja, mussten einen kleinen Zuschuss zahlen.
Okay. Ich habe gesehen, bei dir bei Instagram, es ging auf jeden Fall hoch her.
Es ging hoch her, aber ich teile eigentlich Partyfotos nicht. Das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Hatte irgendwie ein, zwei Sachen ja gepostet. Aber ja, ging hoch her. Im wahrsten Sinne des Wortes auf 2300 Metern.
Ich glaube, der eine, ja genau. Aber ich glaube, irgendwie der eine oder andere aus deinem Team hat irgendwas Partyartiges gepostet.
Das stimmt.
Und dich verlinkt oder verteckt. Also.
Ja, nee, ging hoch her. Wir haben da quasi uns rangehangen an Jung von Matt und Serviceplan, die, glaube ich, dieselbe Location genutzt haben wie wir dann. Also da haben, das haben wir einfach nachgenutzt sozusagen. Und dann haben wir auch die Barfrau gefragt, so, und wie ist das so, wenn Serviceplan und Jung von Matt hierher kommen? Dann sagte sie, Serviceplan ist eher ruhig, Jung von Matt gibt schon Gas. Dann haben wir gefragt, so, wo sind wir in dieser Clusterung? Da meinte sie, Jung von Matt in noch jünger und wir machen nichts kaputt. Da sollen wohl andere Leute Sachen kaputt machen. Okay. Damit habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil ich finde das jetzt nicht korrekt, wenn man irgendwie eine fremde Location zerstört. Bei uns ist tatsächlich nichts kaputt gegangen, aber... ja, die Leute hatten, glaube ich, Spaß und das ist natürlich für uns ein Team-Event. Wir sind eine Firma, 70% der Leute, die bei About You arbeiten, sind tatsächlich unter 30 Jahren und viele haben dann natürlich Freundschaften aufgebaut und sehen da quasi das Ganze auch schon als Family sozusagen und ja, da sind sozusagen gemeinsame Reisen, glaube ich, immer ganz gute Teambuilding-Maßnahme. Und man lernt sich irgendwie besser kennen, so in einer großen Firma. Ich muss gestehen, ich habe total viele Leute sozusagen zum ersten Mal richtig kennengelernt von unseren eigenen Mitarbeitern und Kollegen. Insofern ist das immer ganz cool, finde ich.
Und sag mal, also das war das Urlaubsthema. Anderes Thema, ganz aktuell, Hamburg-Wahl, dein Blick drauf. Es war ja, wahrscheinlich ist es ja, wenn deine Prognose und deine persönliche Planung stimmen, die vorletzte Wahl, an der du nicht selber teilnimmst.
Ja, genau. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich möchte irgendwann mal auch ins politische Geschehen. Und ja, aktuelle Idee ist sozusagen von der Seitenlinie so eine Art Verein oder sowas zu gründen, der sich dann ein bisschen damit beschäftigt, wie man sozusagen die Performance von Ländern besser erfassen kann über das Bruttoinlandsprodukt hinaus, was ja ein sehr, sehr schlechter Indikator ist, meiner Meinung nach, dafür, wie es einem Land eigentlich geht, ne? Weil das im Prinzip auf Gesamtwohlstandsmehrung geht, die aber oft nur bei ganz wenigen Leuten ankommt. Und ich glaube, Wohlstandsmehrung ist erstmal, muss erstmal in der Gesamtheit erfasst werden. Und zum anderen, glaube ich, Wohlstandsmehrung ist ein Faktor von vielen, der relevant ist sozusagen für Menschen, aber auf gar keinen Fall der einzige Faktor, der relevant ist. Gibt es auch Dinge wie Grünflächen, Gesundheit, Sicherheit und viele, viele andere Dinge. Und als ersten Schritt möchte ich sozusagen mal überlegen, wie kann man quasi eigentlich ja, Fortschritt oder Rückschritt eines Landes besser erfassen als über den BIP, Bruttoinlandsprodukt. Und dann ist ja meine Ambition, darauf spielst du, glaube ich, hin, irgendwann mal tatsächlich vielleicht auch eine kleine Partei auf Hamburger Ebene zu gründen.
Also du hast letztes Mal gesagt, mit 40 Jahren willst du es angehen. Jetzt bist du
genau,
31.
Ich bin jetzt 31, genau.
In Hamburg gibt es jeweils Legislaturperioden von 5 Jahren, ja. Das heißt 10 Jahre. Ja. Dann bei der... Ja.
Ja, also genau, ich möchte erstmal mit diesem Verein starten und politisch arbeiten und dann finde ich es ja immer ein bisschen doof, wenn man immer nur so blöd von der Seitenlinie reinredet und deswegen möchte ich irgendwann auch selbst sozusagen ins politische Geschehen, allerdings habe ich jetzt keine Ambition auf Bundesebene, sondern eher auf Hamburger Ebene und tatsächlich dann eben eine Partei gründen auf Hamburger Ebene. Ob das jetzt schon in 10 Jahren dann der Fall sein wird, weiß ich noch nicht und ob es überhaupt irgendwann der Fall sein wird, weiß man ja sowieso nie, aber ist momentan zumindest der Plan und in der Tat würde ich dann irgendwann mich auch zur Wahl stellen mit meiner Partei. Und ja, das wäre dann entweder in 2 oder 3 Wahlgängen.
Dann sag mal sozusagen, jetzt als noch nicht, jetzt kannst du noch alles sagen, wie hast du das Ergebnis gesehen? Jetzt nicht so überraschend.
Nicht überraschend, also ja, naja gut, vor 3 Wochen oder sowas sah das ja sehr finster aus für die SPD, ne? Da war ja, es gab ja zwischenzeitlich sozusagen in den Umfragen waren ja sogar die Grünen vorne. Insofern ist jetzt aus Sicht der SPD natürlich das Ergebnis ganz gut. Ich glaube, SPD jetzt irgendwie im Endeffekt, glaube ich, 39% oder irgendwie so Grüne 24 oder sowas. Ja, aber es ist natürlich am Anfang, sage ich ganz ehrlich, so, ich will mich jetzt auch gar nicht politisch positionieren, das, was ich glaube ich schon sagen kann, ist, dass ich mir natürlich gewünscht hätte, dass die AfD rausfliegt. Sah ja in der ersten Prognose um 18 Uhr auch so aus. Da hatten die, glaube ich, 4,7%, hätte es also nicht geschafft. Jetzt liegen die, glaube ich, auf 5,3. Ist natürlich ein bisschen schade. Wäre natürlich ein geiles Statement irgendwie, wenn in Hamburg die AfD aus der Bürgerschaft geflogen wäre.
Findest du es eigentlich so ein Skandal, wie das bei Twitter und so zum Teil rumging, dass die Öffentlich-Rechtlichen sozusagen in ihren ersten Prognosen schon angekündigt haben, die AfD sei nicht drin, aber da halt das falsch eingeschätzt haben irgendwie und jetzt waren sie am Ende doch drin, die AfD. Also das wird denen ja vorgehalten nach dem Motto, Mensch, ihr habt hier falsche Prognosen abgegeben, das liefert jetzt eine Steilvorlage für die AfD. Hast du da eine Meinung zu oder hast du das auch so kritisch verfolgt?
Ja gut, man kann auch sagen, die in den ersten Prognosen war die SPD auch schlechter, als sie im Endeffekt war. Also ich glaube nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen das jetzt bewusst gemacht haben. Man muss dazu wissen, dass Hamburg ein ziemlich kompliziertes Wahlsystem hat und deswegen Hochrechnungen nicht so ganz einfach sind. Gerade ja, also keine Ahnung, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber das Hamburger Wahlsystem, wer Bock hat, sich damit zu beschäftigen, kann das googeln, ist halt nicht ganz simpel. Und zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, lag diese ja unkorrekte Prognose, wo man am Ende sagen muss, das war eine Deviation von irgendwie 0,4 Prozentpunkten, das ist jetzt auch nicht unfassbar viel, lag wohl auch irgendwie an diesem etwas weirden Wahlsystem, was wir in Hamburg haben, wurde ja aber auch irgendwie 2-3 Stunden später direkt korrigiert. Ich habe immer ein Problem damit, wenn es dann immer gleich irgendwie Verschwörungstheorien da drin gesehen werden. Ich habe jetzt auch schon mit vielen Journalisten gesprochen, die irgendwie im öffentlich-rechtlichen Kontext arbeiten. Mein Papa selbst arbeitet beim NDR Inforadio. Insofern weiß ich ja, wie das da zugeht und dass er nicht irgendwie von irgendwelchen dunklen Mächten gesteuert wird sozusagen. Insofern finde ich das immer so ein bisschen strange, wenn Leute irgendwie in solchen Dingen immer direkt eine Verschwörungstheorie sehen.
Was ist sonst aufgefallen bei der Runde um die Wahl?
Oh, eigentlich nicht viel. Ich meine, was ich mir natürlich immer angucke, ist irgendwo so ein bisschen der Marketing-Aspekt, ne? Gerade wenn man das mit dem US-Wahlkampf vergleicht, muss man ja schon feststellen, einerseits irgendwie die Budgets sind ganz andere. Ich habe letztens gelesen, dass im letzten Bundestagswahlkampf alle Parteien zusammen, glaube ich, 60 Millionen Budget hatten oder so. Gefährliches Halbwissen, würde ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Oder 60, 70, auf jeden Fall unter 100 Millionen, ja. Und Bernie Sanders hat alleine, Mike Bloomberg hat alleine im Januar 200 Millionen Dollar rausgehauen im Vorwahlkampf. Also insofern muss man ja schon mal feststellen, sozusagen, die Budgets sind erstmal ganz, ganz andere. Ich habe mal gehört, dass der Wahlkampf in Hamburg vom Hamburger, also Bürgermeisterwahlkampf oder Bürgerschaftswahlkampf sozusagen in Hamburg quasi 1 Million Euro Budget zur Verfügung
hat. Also die Katharina Fegebank war ja letzte Woche im Podcast und hat mir gesagt, 500.000 Euro haben die Grünen als Gesamtbudget, also inklusive Kreativleistung, Medialeistung.
Ja, dann kommt das ja ganz gut hin. Dann die SPD hat, glaube ich, 1 Million oder so. Auch wieder gefährliches Halbwissen. Ist am Ende auch egal, selbst wenn es 1,5 sind. Was man ja feststellen muss, ist, dass die Budgets ganz andere sind. Und was man auch feststellen muss, ist, dass halt, glaube ich, sozusagen die Budget-Allokation halt auch eine andere ist. Ja, also der US-Wahlkampf wird schon viel mehr in digitalen Kanälen geführt, geht viel mehr um auch quasi, ja, wie in E-Commerce würde man sagen CRM, ja, sie versuchen letztendlich irgendwie Adressen einzusammeln, E-Mail-Adressen, die bespielen die mit Newsletter, die bauen halt Kontaktstrecken, also die machen eigentlich das, was ein klassischer E-Commerce-Player auch zur Kundenakquise und Kundenretention quasi machen würde, und das habe ich halt überhaupt nicht wahrgenommen im Hamburger Wahlkampf. Kann jetzt auch sein, dass total an mir vorbeigegangen ist, kann aber eigentlich nicht wirklich sein, weil, also eigentlich bin ich Zielgruppe, so würde ich sagen. Und insofern sozusagen finde ich immer diesen Aspekt quasi, wie vermarkten sich die Parteien, eigentlich ganz interessant. Und da, glaube ich, sind die schon rückständig sozusagen gegenüber den US-Politikern und vor allen Dingen auch gegenüber der freien Wirtschaft.
Wobei, du sagst die Parteien, ich finde es eigentlich interessanter, noch auf die Politiker selber zu gucken. So, wenn man ein Extrembeispiel rausnimmt, es gibt ja diesen Bürgermeister tatsächlich, aus Indiana, dieser Mayor Pete, also Pete Buttigieg, die Stadt in Indiana, in der Bürgermeister ist, hat 100.000 Einwohner. Mir ist jetzt der Name gerade so entfallen. Irgendwie, also ich glaube, es ist die 5. größte Stadt in Indiana, 100.000 Einwohner. Der ist jetzt auf skurrile Art und Weise Präsidentschaftskandidat geworden, er ist auch erst 37, aber ist wirklich da jetzt irgendwie einer der relevantesten demokratischen Kandidaten. Und hat aber immerhin bei Instagram jetzt, auch wegen der, natürlich der nationalen Aufmerksamkeit, die er hat, aber trotzdem, er ist nur Bürgermeister eigentlich, von 100.000 Einwohnerstadt, 1,1 Millionen Follower bei Instagram. Und Katharina Fegebank hat 3.000. Und Peter Tschentscher in seinem Account Bürgermeister Hamburg hat, glaube ich, 4.500 oder sowas. Also ich meine, das ist, finde ich, das Historische eine Sache. Ich habe so überlegt und tatsächlich auch mit dem Lars Haider vom Abendblatt ein bisschen hin und her geschrieben und gesagt, Mensch, eigentlich ist wirklich historisch an dem Wahlkampf, aus meiner Sicht, das wahrscheinlich das letzte Mal sein kann und wird, dass die Kandidaten weniger Follower auf sozialen Plattformen haben, als sie Plakate aufstellen dürfen. Das heißt, die stellen ja alle ein paar tausend Plakate auf und das heißt, mehr Plakate als Instagram-Follower. Das ist einfach auf jeden Fall das letzte Mal. In 5 Jahren, die nächste Generation wird auf jeden Fall mehr Social-Reichweite haben, als hier in der Stadt irgendwie ihre Gesichter hintapezieren.
Ja, das dachte ich aber auch schon, das denke ich jetzt schon seit Jahren. Das ist immer noch nicht passiert. Irgendwann muss es kommen. Ja,
glaubst du
es
nicht?
Irgendwann muss es kommen, das ist völlig klar. Also irgendwann wird eine Politikergeneration kommen, die das halt ein bisschen anders macht, aber Deutschland ist da schon wirklich extrem langsam unterwegs, vor allen Dingen, weil man kann sich ja angucken, wie es in Amerika läuft und wie man digitale Wahlkämpfe führt, weil da kann man jetzt halten, was man will davon, ja, weil ich will das jetzt gar nicht werten, weil ich glaube halt diese, ich sag mal, diese granulare Ausspielung von Werbemessages auf Facebook und das Targeting und so weiter, das ist halt auch nicht nur cool, also siehe Trump so, und ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so gesellschaftlich gut finde, aber am Ende des Tages, marketingseitig, macht das natürlich mega Sinn. Und ich wundere mich ehrlich gesagt, das ist ja jetzt nur auch keine News. Ja, also das weiß man jetzt nicht seit gestern. Das weiß man schon seit Obama, dass irgendwie Kontaktstrecken anlegen und Co. und sozusagen so eine Art direkte Konversation mit den potenziellen Wählern halt mega Sinn macht. Und das wurde ja immer noch nicht adaptiert.
Aber ich glaube, was mir noch mehr in den Kopf schießt, ist gar nicht so dieses sozusagen dieses Kontaktstrecken und dieses sehr quantitative Marketing, das auch. Aber was ich eigentlich auch denke, ist so wirklich diese Influencer-Rolle. Ich meine, Katharina Fegebank ist ja irgendwo auch gefühlt aus der Generation und die ist ja auch eine Influencerin, die gibt ja auch ein bisschen was von sich preis mit ihren Kindern, Zwillingen und so und war jetzt auch bei mir im Podcast, ich glaube, sie hat alles Zeug dazu, aber sie hat es halt einfach noch nicht so gemacht. Ihr Umfeld fordert es auch scheinbar noch nicht so ein und sie stellt sich, aber das ist ja auch wirklich wahrscheinlich schön, erstmal, komplett als Politikerin auf. Aber ich glaube, die nächste Generation wird sich auf jeden Fall auch noch mehr, zumindest irgendwann auch in Deutschland, als Influencer aufstellen und nicht mehr nur als Politiker.
Ja, mag sein, aber also ich würde trotzdem aus der analytischen Richtung kommen sozusagen. Ich glaube, was ja Sinn macht, ist quasi eine direkte Kommunikation mit den potenziellen Wählern zu kommen.
Absolut.
So, und wenn man halt sagt, okay, absolut, dann ist halt quasi Kontaktstrecken, CRM sozusagen und auch das Bespielen von Social Media quasi logische Konsequenz, ne? Also ob man jetzt sozusagen aus sich heraus quasi nativ im Prinzip Social Media bespielt und irgendwie Instagram aktiv wird, das kann ich ja noch verstehen, dass sozusagen gerade ältere Politiker das halt nicht tun. Aber ich wundere mich halt, dass sie keine Berater haben oder Leute haben, die das dann halt wenigstens analytisch herleiten und sagen, okay, vielleicht würdest du das jetzt nicht nativ in deinem echten Leben, wenn du nicht Politiker wärst, würdest du es vielleicht nicht tun. Aber als Politiker ist quasi der direkte Draht zu Wählern halt mega wichtig und digitale Kanäle sozusagen sind da einfach prädestiniert für. Ja, also alleine aus einer didaktischen Herleitung heraus würde ich eigentlich denken, dass man das schon tut. Tun sie aber auch nicht.
Aber okay, also
war das nicht erfolgreich.
Meine These ist ja, das wird in 5 Jahren auf jeden Fall anders sein. Dann
das glaube ich auch.
Werden die Accounts größer sein, dann wird es noch, ich erlebe es ja an mir selber, seit ich jetzt irgendwie mit 1,5 Jahren Instagram mache, auch nicht intensiv, aber da tut sich schon ein bisschen was, wenn man es einfach nur macht. Und das machen sie jetzt ja auch. Und in 5 Jahren wird sich da einiges angesammelt haben. Dann ist, glaube ich, dann da schon noch mehr Schwerpunkt.
Das denke ich auch.
Anderes Thema. Heute ist, glaube ich, Zalando 5% runtergegangen an der Börse. Also wir reden jetzt hier an einem Montagabend. Dann, ich habe gesehen, irgendwie, weiß nicht, CTS Eventim 10% runtergegangen.
Verschiedenste DAX 4. Andere.
Genau. Also Corona-Angst jetzt doch bei euch auch?
Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was ich in den letzten 3 Wochen, habe ich glaube ich keine Frage so oft gehört, wie irgendwie, ob uns Corona beeinflussen wird. Tatsächlich wir glauben aktuell Status quo zumindest sehr moderatem Maße beeinflussen, aber es wird eine Auswirkung haben. Also die Auswirkung besteht darin, dass wir halt selbst eben in China auch produzieren und China halt mehr oder weniger stillsteht gerade. Einerseits quasi vor Ort die Produktion stillsteht, andererseits die Auslieferung stillsteht. Das betrifft andere, glaube ich, noch viel mehr. Also ich glaube Apple oder wer war es, ich weiß gerade nicht mehr, wer hat auf jeden Fall eine Gewinnwarnung auch letzt rausgegeben. Und je länger China stillsteht, desto größer wird die Auswirkung sein, auch in unserem Geschäft. Tatsächlich glauben wir aber, dass wir als About You da jetzt, sage ich mal, eher glimpflich her davon kommen als andere. Also in der Tendenz sozusagen mag sein, dass die gesamte Fashion-Industrie irgendwie davon betroffen sein wird in gewisser Weise. Aber dann ist ja auch immer die Frage quasi, wer wird am Ende eigentlich mit mehr oder weniger Marktanteilen rausgehen bei solchen Krisenszenarien? Und da glauben wir, dass wir da eher mit mehr Marktanteilen rausgehen als quasi Multibrand, sehr breit im Angebot, sehr breit gestreuter Player, weil wir halt 1500 Lieferanten haben. Ein paar Lieferanten haben uns schon gemeldet, dass es Lieferverzögerungen geben wird bei den Auslieferungen, die jetzt für ein paar Monaten geplant werden. Und mit jedem Tag Stillstand in China wird das auf jeden Fall akuter. Aber eben ganz, ganz viele Lieferanten sind davon auch eben nicht betroffen. Ich glaube, ein Problem werden diejenigen quasi Produzenten haben oder vertikalen Anbieter, die halt sehr China-lastig in der Produktion sind. Die wird das definitiv treffen und ja auch irgendwie andere Konsumgüterhersteller, Airlines sind, glaube ich, ziemlich runtergekracht heute. Also es gibt auf jeden Fall gewisse Industrien, die entweder quasi davon betroffen sind aufgrund von Ängsten, das ist wahrscheinlich bei den Airlines eher der Fall, oder aufgrund von Lieferengpässen tatsächlich. Das ist jetzt bei Konsumgüterherstellern oder auch inklusive Mode sozusagen der Fall, die eben von, letztendlich von diesem Stillstand in China betroffen ist. ja, und natürlich irgendwie, wenn das jetzt nach Europa schwappt, ich meine, ich weiß nicht, ihr seid davon jetzt sicherlich nicht betroffen, aber ich meine, man sieht es ja gerade in Italien, eigentlich reden wir über eine überschaubare Anzahl von Fällen, muss man irgendwie objektiv mal einfach sagen, so schlimm es ist, aber ich sag mal, es ist einfach faktisch sehr, sehr überschaubare Anzahl von Fällen, aber ich habe gehört, dass in den Regionen, die betroffen sind, da passiert ja wirklich gar nichts mehr, also wenn du da einen Laden betreibst oder noch schlimmer irgendwie ein Event machen würdest, dann würde es sich ja zu 100% hitten, aber selbst irgendwie in Mailand und Co. Sieht man ja massive Auswirkungen sozusagen, ja, also offline. Und ich meine, für euch müsste es ja schon ein Risiko darstellen, sofern es nach Deutschland überschwappt, ne?
Ja, also es ist auf jeden Fall eine Sache, die wir jetzt uns sehr genau angucken. Und dann gibt es ja verschiedene Szenarien. Also wenn jetzt wirklich, dann ja, ich halte es jetzt für nicht so unwahrscheinlich, dass es hier in Hamburg einen Fall geben könnte. Und dann ist ja die Frage, wann gibt es den? Was ist dann die Reaktion darauf? Werden dann hier auch alle Events abgesagt? Das ist für uns schon ein großes Thema. Man kann sich natürlich nur sehr schlecht darauf vorbereiten. Ne? Also
seid ihr gegen sowas eigentlich versichert? Oder also was wäre denn, wenn ihr jetzt im Prinzip das Festival absagen müsstet?
Das wäre auf jeden Fall ein großes Problem. Also weil so eine Versicherung ist, also in der Form ist erstmal zu prüfen, welche Umstände eintreten müssen, dass die dann auch wirklich bezahlt und was covert die. Und also das ist, checken wir auch gerade. Ich denke, dass es sich auch irgendwie vielleicht wieder ein bisschen verflüchtigt als Thema, weil es, meine Wahrnehmung, und ich bin natürlich da jetzt auch in der Hoffnung, dass es uns selber nicht trifft, auch irgendwo ein Medienthema ist, ja, ganz klar. Wenn man sich anguckt, so was an anderen Problemen im Sinne von Fallzahlen und so passiert, dann ist es schon, finde ich, jetzt hat das kriegt es sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und damit werden auch Ängste geschürt und ich bin da immer erstmal relativ optimistisch. Und die Tatsache, dass du ja auch darüber redest, als wenn es eh irgendwann vorbei ist und sagst, das ist jetzt eine Delle, die irgendwie kommt, zeigt ja eigentlich, wie alle so ein bisschen darüber nachdenken. Das ist halt irgendwie eine Delle, solange da die Aufmerksamkeit drauf ist. Das ist dann ist es auch immer wieder weg und alle realisieren, naja gut, es war halt dann doch ein überschaubares Thema. Und ich glaube, dass es so ist. Und ich beobachte ehrlicherweise, weil ich ja nicht die Situation in Asien einschätzen kann, vor allen Dingen sozusagen die Medienlage dazu viel genauer und frage mich halt, wie viel Medienlage gibt es, bis irgendwelche Konsequenzen einfach irgendwo getroffen werden, weil irgendwer das zu häufig gelesen hat und denkt, jetzt muss ich reagieren. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, das eine zusätzliche Komplexität jetzt bei uns reingibt, weil wir natürlich irgendwie auch mit einem Auge drauf gucken, was passiert denn im Worst Case, ne? Und ich hätte dann keine Lust, hier dann sofort die Firma abzumelden.
Wäre sowas existenzbedrohend für euch? Also wenn jetzt, nehmen wir mal an, Corona-Fall tritt auf, Festival wird abgesagt sozusagen, irgendwie eine Woche vorher oder so, wäre sowas existenzbedrohend?
Das glaube ich, also ist es schon natürlich, habe ich ja schon immer auch öffentlich gesagt, ist das, was wir im Festival machen, ist sicherlich ein bisschen über die Hälfte unseres Umsatzes. Ja? Kann sich ja jeder fragen, wenn er jetzt wirklich weg wäre komplett. Ich glaube, da findet man dann auch Mittel und Wege, mit den Partnern zu sprechen und auch mit den Ticketkäufern zu sprechen und so, dass jetzt, ich glaube, keiner hat ein Interesse daran, dass die Firma dann weg ist. Wir haben uns dann sicherlich Szenarien zu klären. Ich bin da, wäre da auf jeden Fall optimistisch, aber es ist natürlich, wäre für uns schon eine große Delle, muss man ganz klar sagen. Das wäre mehr als eine Delle. Aber ich rechne damit nicht. Also wir können jetzt nicht unter der Prämisse arbeiten, dass es ja vielleicht alles hier abgesagt wird. Also wäre das, glaube ich, eine ganz andere Situation.
Was ich an Corona, sag ich mal, ja, wahrnehme, ist, du sagst ja auch gerade, es ist sozusagen Medien. Man muss ja feststellen, in China ist es ja nicht Medien, das ist ja Fakt. Also keine Ahnung, ob das jetzt übertrieben ist oder nicht, dass die da irgendwie ganze Städte sperren und so weiter und Ausgangssperren zu circa verhängen und so weiter, aber das ist ja faktisch so. Also wir sind ja nicht durch Angst sozusagen davon betroffen, sondern durch tatsächlichen Lieferengpass sozusagen. Und sozusagen beobachte es quasi, es gibt ja einmal den faktisch vorhandenen Lieferengpass, der allerdings jetzt nicht so dramatisch ist, ne? Und es gibt halt sozusagen so angstgeleitete Geschichten, wie dass halt Leute plötzlich nicht mehr auf die Straße gehen oder Leute irgendwie nicht mehr zu Events kommen und sowas, ne? In Europa, wo es definitiv faktisch einfach nicht keine wirkliche Gefahr ist. Wahrscheinlich ist das Betreten der Straße viel gefährlicher, als jetzt zu irgendeinem Event zu gehen oder sowas, ne? Das ist ja definitiv so, da bin ich mir sogar statistisch gesehen ziemlich sicher, dass es so ist. Und das ist ja, das macht das ja, finde ich, auch so ein bisschen kompliziert. Es ist ja kein reiner Medienhype, weil in Asien ist es Fakt, aber in Europa eben eigentlich heute noch nicht. muss man sagen, das ist ja eigentlich durch Angst geprägt. Ne? Ich habe gerade heute gelesen im Manager-Magazin Morning Briefing oder keine Ahnung, diese Newsletter oder sowas, dass halt irgendwie IFO Geschäftsklima-Index gepublished wurde, wo halt irgendwie die Manager befragt wurden, sag mal, betrifft euch Corona eigentlich und wie ist so die Lage? Und die Lage war super, irgendwie viel besser als erwartet und trotzdem, bumm, sind die Kurse irgendwie eingebrochen. Ne?
Es war wegen dem Italien-Fall.
Genau, wegen Italien, aber das ist eigentlich quasi, eigentlich, ich sag mal, es gibt momentan keine Daten und Fakten, die darauf hinweisen, dass das gerade berechtigt ist, irgendwie die Wertvernichtung, die wir jetzt heute erlebt haben. Ne? Das war der höchste Börseneinbruch, also wie gesagt, wir sind jetzt hier am Montag, der höchste Börseneinbruch habe ich gelesen seit Brexit, irgendwie seit 2-3 Jahren, ja, 4-5 Punkte irgendwie der DAX runter, schon ziemlich brutal eigentlich, ne? So, das ist eigentlich, glaube ich, nicht faktisch herleitbar aktuell, ne? Sondern eigentlich, sag ich mal, eher angstgetrieben so, ne? Ja. Und das finde ich irgendwie ganz, ja, ist irgendwie, ja, interessant irgendwo, ja.
Aber so funktioniert es ja in vielen Fällen, ne? Also ich glaube, das ist ja am Ende auch ein bisschen die Welt, in der wir jetzt leben, in der Medien- und Social-Media-Welt, und Sachen beschleunigen sich wahnsinnig und es entstehen viele Theorien. Ich glaube, das ist eine ganz eigene Diskussion. Aber Fakt ist, dass auf jeden Fall, glaube ich, bestimmte Botschaften mehr verstärkt werden, als es vielleicht im Vergleich zu anderen Botschaften gerechtfertigt wäre, sagen wir es mal so ganz neutral. Aber das ist ja, so funktionieren halt soziale Medien. Ne? Also das ist interessanter als andere Sachen. Es ist ja, ja, neuer. Es gibt halt verschiedene Nachrichten. Es gibt ja so eine Nachrichtenwerttheorie, wann eine Nachricht wertvoll ist. So eine Neuartigkeit ist halt ein großer Nachrichtenwert. Und das ist alles halt neu. Ja? Wenn du jetzt mit anderen Themen um die Ecke kommst, dann ist, wie viele Menschen aus irgendwelchen anderen Gründen sterben, fehlt halt der Nachrichten.
Zum Beispiel an der stinknormalen Grippe, ne?
Nämlich zum Beispiel, ja, oder irgendwas, dann ist halt dieses Neu halt nicht da. Ne? Dann ist halt irgendwie dazu die krassen Bilder, ne? Wobei eine wichtige Element dieser Nachrichtenwerttheorie ist ja auch irgendwie Nähe. Also wenn irgendwas nahe dran ist, ist es halt nochmal relevanter für dich, und als wenn es weit weg ist. Und das ist natürlich jetzt mit Italien auch gegeben. Also insofern, ich glaube, man kann das schon herleiten, warum das so ist. Aber wird es deswegen realer? Aus meiner Sicht nein, aber es gibt zumindest irgendwie dazu eine Erklärung, und die ist jetzt auch in anderen Fällen ja auch schon erprobt. Deswegen würde ich trotzdem voraussagen, das hält sich jetzt noch eine Weile, und dann passieren hoffentlich keine ganz schlimmen Dinge, aber passieren die nächsten Sachen, und dann ist zumindest das Neu weg, und mal gucken, ob der Nachrichtenwertfaktor der Nähe größer wird. Schauen wir mal.
Also ich muss ja sagen, ich habe mich aber auch selbst dabei erwischt, wie sozusagen bei dem Thema Corona. Ich war am Wochenende in der Bar und habe mir ein Bier bestellt. Und dann fragte die Barkeeperin, Becks oder Corona? Normalerweise nehme ich immer das andere als Becks. Also so, wenn es irgendwas anderes gibt als Becks, nehme ich das andere. Außer dass es je war, dann überlege ich. Auf jeden Fall.
Warsteiner musst du nehmen. Warsteiner. Ich sag dir, ein gutes Bier, Warsteiner.
Natürlich. Ich war auf jeden Fall so kurz so, ach komm, gib das Becks her. So, Corona fühlt sich gerade nicht gut an, Corona zu trinken, ja.
Auch ein Opfer der Sache auf jeden Fall.
Ja, daran habe ich auch an mir selbst gemerkt, ja, wie mich denn sowas irgendwie.
Aber das ist ja wirklich irreal.
Also ich meine, das ist total bescheuert, ja. Das ist reine Emotion sozusagen, aber wie man dann auf sowas reagiert, ja. Also in dem Moment habe ich natürlich auch gefragt, so, also wie, also es muss das Corona-Bier betreffen, ja, aber wie stark betrifft es eigentlich etwas, wo man ja faktisch sagen muss, hat wirklich gar nichts miteinander zu tun, außer dass sie den Namen teilen, ja. Aber das finde ich ja auch ein Indiz dafür, wie sehr wir eigentlich von unseren Gefühlen und sozusagen Dingen geleitet sind, wo wir Dinge mit Dingen in Verbindung bringen, die faktisch einfach überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und ja, faktisch sozusagen unser Konsumverhalten plötzlich durch solche Dinge gesteuert ist, ja.
Absolut, ja, das ist erschreckend, ne?
Ja, ist erschreckend. Naja, Haken dran. Du, wir sitzen hier in der Good School.
Ja.
Das wollte ich eigentlich letztes Mal schon fragen. Ihr habt ja die Good School übernommen, ne? Warum eigentlich?
Ja, also ich glaube, das ist halt für uns ein spannendes Geschäftsfeld, was die Kollegen hier oder Kollegin Simone ist ja die Gründerin, was die machen, nämlich halt In-House Learning. Also wir stehen ja auch für all die Themen, die mit Lernen zu tun haben, Weiterbilden rund um Digital-Business, digitales Wissen, wenn man das so nennen kann. Und wir machen das ja häufig irgendwie für alle zugänglich. Festival, öffentliche Seminare, Studien, die jeder kaufen kann und so. Aber was uns halt bislang so ein bisschen gefehlt hat, ist, das halt direkt in Firmen zu machen, sehr handzugeschnitten auf Firmen und auch die Kontakte dazu haben, das Team zu haben, das so Learning Journeys bauen kann und da auch dann sozusagen wirklich so eine Akademie aufbauen kann für Firmen. Das hatten wir so nicht, die Kompetenz hatten wir auch nicht. Und da war das dann einfach spannend, plus die räumliche Nähe, die sitzen direkt hier bei uns im Haus. Da war einfach, man kennt sich über Jahre, ich habe hier selber schon auch Vorträge gegeben und so, insofern, als dann die ersten Gespräche da waren, bot sich das irgendwie an und so ist es gekommen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das weiter ausbauen können, das Geschäft. Aber es ist ein spezielles Geschäft, weil man halt jetzt nicht dafür bei Facebook so einfach werben kann. Es gibt da wenige Entscheider, die sagen, ich brauche jetzt mal hier eine interne Academy. Und dann, wenn es die dann diese Frage gibt, dann müssen die uns halt auf dem Zettel haben. Daran wollen wir jetzt arbeiten.
Und ist das eine Strategie, die ihr generell verfolgt, quasi jetzt mehr zu akquirieren?
Ja, wir gucken uns zumindest hier und da mal um. Wir haben jetzt also in einer Corona-freien Situation natürlich auch ein bisschen Reserven, ne? Wo man was mitmachen kann, über die letzten Jahre auch aufgebaut. Und das sind jetzt keine großen Mittel, aber wenn man Sachen machen kann, die naheliegend sind, dann prüfen wir das halt immer, auf jeden Fall. Also ich finde das, siehst du ja bei ganz vielen Firmen, dass das irgendwie ab einer gewissen Größe sinnvoll ist, sowas mal zu überlegen. Und man wird auch häufig angesprochen. Das ging mir bislang eigentlich nie so, dass ich selber mal angesprochen wurde, irgendwas zu kaufen. Früher war ich immer in der Situation, der was verkaufen wollte. Und alleine diese Opportunitäten führen dich ja dann zum Nachdenken. Dann sagst du, ah, okay, guck mal, der will das verkaufen, zu dem Preis. Können wir darüber nachdenken. Also sozusagen Gelegenheit macht Diebe, sagen wir so. Aber Gegenfrage. Ihr habt jetzt im letzten Jahr zum Festival, weiß ich noch, haben wir auch einen Podcast gemacht, da hattet ihr gerade im AdTech-Bereich eine Übernahme gemacht und seitdem ist es ruhig. Warum kauft ihr nicht weiter?
Also uns geht es ja eigentlich wie dir, uns werden auch ständig Firmen angeboten, einerseits quasi direkt aus unserem Bereich.
Also das ist bei uns nicht so häufig wie bei euch, das muss man glaube ich mal korrigieren. Ständig ist bei mir ein anderes als ständig als bei dir.
Ja, also es hat auf jeden Fall sehr zugenommen, die Frequenz. Ja, wir haben uns tatsächlich ein paar Mal angeschaut, ob wir nicht einfach, also wir expandieren ja gerade, das ist ja auch mehr oder weniger public, wir expandieren ja gerade relativ stark geografisch, wir sind jetzt in 10 Ländern aktiv, wir werden jetzt dieses Jahr in 2020 nochmal mindestens weitere 6 Länder dazu nehmen und natürlich ist immer die Frage naheliegend quasi, wenn du jetzt in so einen Markt reingehst, baust du das jetzt irgendwie wirklich alles komplett selbst auf oder ja, expandierst du anorganisch, indem du eine Firma kaufst, ne? Wir haben uns eigentlich aber bisher gegen entschieden, wir haben uns tatsächlich auch ein, zwei Firmen angeguckt in die Länder, wo wir gegangen sind, haben wir eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass quasi der Wert einer globalen Marke sehr, sehr hoch ist aus unserer Sicht. Also dass halt quasi alle Shops überall eben About You heißen, alles sieht gleich aus, quasi ein sehr einheitliches Produkt, eine einheitliche Marke, ein einheitliches Auftreten hat halt enorme Vorteile, weil du eben zentral extrem viel produzieren kannst. Ne? Du baust halt nur an einem Produkt, an einer Website, also mit Produkt meine ich immer unsere Website und unsere App und Co. Du baust halt nur an einem Markenauftritt, du produzierst halt Werbekampagnen einmal, internationalen Adaptierst die nur. Versus halt, du hast irgendwie eine Multimarkenstrategie. Jetzt könnte man natürlich auch hingehen und sagen, okay, man kauft halt eine Firma und benennt sie dann um. Allerdings haben wir da eigentlich gemerkt, dass das oft eigentlich ein totaler Hassel ist, irgendwie den Kunden, da muss man einmal dem ganzen Land erklären, dass man jetzt eine Firma umbenannt hat. Und wir haben eigentlich immer festgestellt, dass im Endeffekt haben wir uns dagegen entschieden, sind dann selbst in den Markt rein expandiert, sind quasi aus uns herausgewachsen, haben eigentlich immer festgestellt, dass wir auf das Umsatzniveau der Firma, die wir hätten kaufen können, gekommen sind mit deutlich niedrigeren Kosten und halt diese ganze Organisationskomplexität nicht hatten, diese ganze Defokussierung, die in unserem ganzen Kaufprozess eben machst ja schon sehr formell, muss Verträge checken, Due Diligence machen und. Also es kostet einfach extrem viel Zeit und bindet auch Management-Ressourcen. Plus du hast danach irgendwie die ganze Integration. Das ist jetzt bei euch mit der Good School ja wahrscheinlich nicht der Fall. Aber in unserem Geschäft, wo du ja eigentlich sagst, ihr habt ja im Prinzip einen Geschäftsbaustein neben euer bestehendes Geschäft gepackt. Bei uns wäre es ja Kerngeschäft quasi. Das heißt, wir müssten einen Player integrieren. Nur so würden wir die Synergie noch wirklich heben. Und dann ist eben die Integration auch mit hohen Kosten und Defokussierung verbunden, sodass wir uns eigentlich immer der Schritt quasi des organischen Wachstums, organisch im Sinne von eben selbst reingehen, selbst groß werden, halt immer der bessere Deal war.
Aber ihr könntet ja das machen, mit dem zum Beispiel im Media-Bereich die WPP, glaube ich, richtig groß geworden ist. Und Martin Sorrell hat ja seine Firma gegründet, die erfolgreichste, glaube ich, Media-Agenturgruppe der Welt. Also, was man Multiple Trading nennt. Also man hat selber an der Börse ein relativ hohes Multiple und kauft dann Firmen, die jetzt einen Umsatz zu Kaufpreis Multiple haben, das geringer ist, ja, als Beispiel. In dem Moment, wo man die kauft, werden sie Teil deines Geschäfts und rutschen in deinen Multiple rein und damit steigerst du weiter deinen Wert und kaufst halt die günstig ein. Das ging ja, wenn ich jetzt richtig eure Bewertungen so verfolge, wahrscheinlich bei euch auch noch ganz gut, weil ja aktuell im E-Commerce-Bereich eigentlich relativ schlechte Multiples bezahlt werden. Aber ihr habt glaube ich, so aufgrund eurer Story und so, ein ganz gutes. Also ja, das wäre zumindest eine Möglichkeit, die ihr hättet.
Ja, das stimmt. Allerdings ist es so, dass wir eben durch die organische Expansion noch günstiger uns momentan ausbreiten können und halt sehr effizient gerade auch expandieren können. Also wir sind in der Lage, sehr, sehr schnell mit sehr niedrigen Fixkosten letztendlich neue Länder aufzusetzen. Das heißt, das stimmt. Wir könnten Multiple Trading betreiben, indem wir eine Firma kaufen, die mit Faktor X auf den Umsatz oder Gewinn bewertet ist und wir halt mit Faktor Y, der halt drüber liegt, ne? Und dann hast du im Prinzip einen Instant-Buchwert Zuwachs quasi, den du verbuchen kannst. Das ist sozusagen ja Multiple Trading oder ja Multiple Arbitrage. Allerdings ist es so, dass wir halt eben noch günstiger eben und ohne diese ganze Komplexität der Akquisition momentan eben in der Lage sind zu expandieren. Und solange das der Fall ist, macht es ja eigentlich immer mehr Sinn, quasi selbst zu expandieren als zu kaufen, wenn man irgendwann merkt, okay, wir sind eigentlich nicht mehr in der Lage, aus uns heraus quasi effizienter zu expandieren, als wir über Zukäufe expandieren könnten. Das wäre dann ja eigentlich so der Zeitpunkt, wo man mehr Zukäufe machen könnte. Aber an dem Punkt sind wir halt lange noch nicht. Auch weil wir, glaube ich, mittlerweile ein ganz gutes Market Entry Playbook nennen wir das, also ein quasi Markteintritts Schema haben sozusagen, wie wir eben in neue Märkte reingehen, wie wir eben in der ersten Zeit werben, wie wir auf uns aufmerksam machen, und da schaffen wir es in den meisten Ländern, in die wir gehen, schaffen wir es innerhalb von 6 Monaten eine Markenbekanntheit aufzubauen, wie wir in Deutschland nach 5 Jahren hatten und teilweise sogar noch drüber liegen.
Was ist da der Kerntreiber?
Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was wir da machen ist, ich meine, vielleicht kennt der ein oder andere Hamburger noch Alice kommt. Kennst du die Alice kommt-Kampagne? Warst du da schon in Hamburg? Das ist ungefähr 10 Jahre her. Da hat Alice, das ist so ein Tarif, so ein Telekom-Tarif, hat eine Kampagne gemacht.
Ja, ich erinnere mich.
Alice kommt. Das war also tatsächlich super wenig Werbung eigentlich. Immer so ein Plakat mit einer Frau drauf. Da stand einfach nur Alice kommt drauf, mehr nicht. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wann das war, das muss auf jeden Fall schon sehr lange her sein, aber ich kann mich so gut an diese Kampagne erinnern, weil es bei mir diese Curiosity erweckt hat, und eigentlich so ein bisschen die Idee haben wir aufgegriffen und kündigen uns in den Ländern immer an, machen eine einwöchige Teaserphase, wo wir dann sagen irgendwie also Amsterdam will be about you, your neighbors will talk about you, the campus will be curious about you, und immer das About You in unserer Logoschrift und dann darunter immer Start, also in Landessprache, dann startet am 10. Oktober. Ja, mehr nicht. Also keine UL, wir sagen nicht, wer wir sind, kein Slogan, kein gar nichts. Eine Woche, schwarzes Plakat, weiße Schrift drauf in unserer Areal-Blockschrift. Aber
richtig fetten Mediadruck
drauf. Vollgas, ja. Und dann auch in Kinos, Fernsehen, überall Werbung, wo du Menschen von hinten siehst, immer mit diesen Sprüchen, mit diesem About You quasi als Satzbestandteil quasi. Damit bauen wir halt eben Aufmerksamkeit auf. Wenn du uns dann googelst, kommst du auf unsere Website, da ist nur ein Countdown zu finden und eine E-Mail-Type-In-Box, quasi, wo du eine E-Mail-Adresse hinterlassen kannst. Und dann haben wir halt eine ausgeklügelte Launchphase von 4 Wochen, wo wir halt in einer gewissen Abfolge quasi Messages rausballern und halt irgendwie in Social Media mega aktiv sind, mit Influencern arbeiten. Influencer zum Beispiel auch in der Curiosity-Phase siehst du in Social Media überall Leute, die einfach nur, die irgendwas machen, ganz normale Sachen, die auch eine ganz normale Caption haben, aber tragen ein T-Shirt, wo halt einer dieser Sprüche draufsteht. Ja? Irgendwas mit About You eben immer. Und das funktioniert halt mega gut. Und über das Schema schaffen wir es in der Regel sogar innerhalb von 4 Wochen, eine Markenbekanntheit aufzubauen, die halt in der Nähe von Deutschland ist. Und indem wir halt einfach in 4 Wochen, 4-wöchiges Feuerwerk sozusagen starten an Kommunikation, Curiosity, Social Media, Influencer, Events. Also alles, was man so in Deutschland, von Deutschland kennt, so von uns, ne? Sozusagen an Medienbespielung, feuern wir da halt in 4 Wochen ab. Und haben das halt jetzt über die letzten 9 Markteintritte irgendwie ziemlich ausoptimiert. Und das funktioniert halt für uns mega gut. Das ist mega effizient. Wir sind in Osteuropa zum Beispiel, wo wir gerade stark expandieren, sind wir eigentlich immer nach 2 Tagen schon Marktführer, wenn du quasi Tagesumsatz betrachtest, und halten dann tatsächlich auch diesen Umsatz. Wir sind jetzt in allen osteuropäischen Ländern, die wir zuletzt gegangen sind, sind wir Marktführer. Und das ist irgendwie ja ein ganz, ganz geiles Playbook, und das wird auch immer weiter ausoptimiert.
Erinnere mich so ein bisschen an das, also dieses Hochdruck-Ding, ne? Also was du am Ende beschreibst, ist ja in einer kurzen Phase mega viel Druck zu machen, also quasi das Jahresbudget
ja
eigentlich in 3-4 Wochen rauszublasen.
So machen wir es auch tatsächlich. Wir investieren unser 6-Monats-Budget in 4 Wochen, da machen wir 5 Monate gar nichts.
Aber das ist ja so ein bisschen, es scheint jetzt gerade in Mode zu kommen, weil eine der letzten Kampagnen, die ich so persönlich interessant fand, wo sie mich nicht betroffen hat. Hast du mitbekommen, was dieser amerikanische Superstar-Quarterback Tom Brady gemacht hat?
Nee.
Der hat ja im Super Bowl nicht gespielt, und in den USA ist die große Debatte, ob der noch weiterspielt. So der beste oder erfolgreichste Football-Spieler aller Zeiten. Ja? So, und der ist jetzt irgendwie 42 oder so und spielt aber noch. Und immer jedes Jahr ist die Frage, macht er noch eine Saison oder macht er keine? Und der ist auf Social Media ist der Mann von Gisele Bündchen. Also ein riesen Sport-Hero da in den USA. Und der hat dann irgendwie zum Super Bowl, in dem er nicht mitgespielt hat, aber trotzdem natürlich irgendwie Football. Hat er so ein Foto bei Instagram gepostet, ohne Kommentar, wo er so vor so einer, in so einem leeren Stadion steht oder so in so ein Stadion reingeht. Total mystisch und mysteriös. Und dann haben wir schon, das ist diese Botschaft, hört er jetzt auf, was heißt das und so. Und dann hat er das irgendwie ein paar Tage später halt aufgelöst und dann mit Vollgas dahinter, also Hulu, diesen Fernsehsender beworben. Also es war einfach eine Influencer-Kampagne, wo der Typ, ich meine, der ist irgendwie 100 Millionen schwer, scheint sich von Hulu irgendwie für eine Influencer-Kampagne einspannen zu lassen. Aber halt auch so, ja, irgendwie so dieses Vollmediendruck, da werden die richtig viel Geld am Tisch haben legen müssen, dass der das macht. Aber es ist so ein bisschen dasselbe Prinzip. Man macht irgendwie, sorgt für Spannung in einem ganz kurzen Zeitrahmen, dann geht man mit Vollgas hinterher.
Ja, also man sorgt für Spannung, man sorgt ja dafür, dass über einen gesprochen wird.
Ja, genau.
Und man sorgt halt dafür, dass die Leute über einen nachdenken. Und ich glaube halt quasi, also wie merkt man sich Dinge, indem man irgendwie emotional ist, so emotional bei der Sache ist eben, ne? Das ist ja auch oft unsere Strategie, warum wir irgendwie stark in so Medienthemen investieren, wie Events und Shows und eigentlich so klassische Medienthemen, sage ich mal, ne? Weil die Leute halt viel emotionaler bei Mediensachen sind oder Dinge, die sie halt emotional irgendwie catchen oder Dinge, die sie halt zum Nachdenken bringen, ne? Und dieses ganze Curiosity, Auflösung, Feuerwerk-Thema, das sorgt halt, und das ist ja, dann haben die Hulu-Kollegen dann ja anscheinend auch geschafft, und dieses irgendwie ins Gespräch kommen, wir reden ja jetzt auch gerade drüber, ne? Das ist halt natürlich ein Mega-Mittel. Das klingt jetzt natürlich total einfach gesagt, schwer umgesetzt, ne? Aber ich meine, dass wir darüber reden, zeigt ja, dass es bei denen eben auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ich sehe halt, dass quasi, wenn in den Ländern, in die wir gehen, Podcasts gemacht werden, wir ständig besprochen werden. Ja, also dass diese Strategie halt am Ende des Tages einfach dafür sorgt, dass die Leute über dich reden, sich dich merken können. Ne? Weil das, was wir in Deutschland ja festgestellt haben, ist, wir brauchten, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie 50 bis 100 Werbetouchpoints, bis halt die Leute uns im Kopf hatten. So, und was wir halt eben in den neuen Ländern sehen, ist, dass wir viel, viel, viel weniger brauchen, weil das Messaging und die Emotionalität in dem, was wir tun, halt viel höher ist. Ja, also am Ende reicht ein Teaser-Motiv und ein Launch-Motiv und die Leute haben uns über Jahre hinweg im Kopf, während bei einer normalen Strategie du Dutzende Kontakte brauchst, um dann im Kopf zu sein, und fällst dann auch noch schnell wieder raus aus dem Kopf. Ja, also quasi, du hast ja so eine relativ schnelle, wie wenn du irgendwie Hardware kaufst, dann schreibst du Hardware ja auch über 3 Jahre ab, ja, und sagst, okay, die kaufe ich heute zum Preis X und in 3 Jahren ist sie eigentlich 0 Euro wert. So ist das ja bei Markenbildung auch. Du hast heute eine Marke im Kopf und dann ist die Frage, hast du sie eigentlich in der Woche noch im Kopf, in einem Monat, in einem Jahr? Und die Frage, ob du dir quasi nach einem Touchpoint eigentlich eine Marke irgendwie in einem Jahr noch merken kannst oder irgendeine Information noch merken kannst, hängt ja auch sehr stark davon ab, wie dein Gehirn das abspeichert, ob es das emotional tut oder eben nicht. Und dieses Scheme, glaube ich, sorgt eben dafür, dass du sehr viel schneller durchdringst, weil du quasi über das Noise Level kommst, und du sorgst vor allen Dingen dafür, dass die Leute halt dich emotional wahrnehmen, ne? Und dadurch eben einerseits quasi du schneller im Kopf bist, aber andererseits, das ist viel wichtiger als schneller im Kopf sein, halt langfristig eben auch im Kopf bleibst, ne? Und das haben wir da halt eben festgestellt. Plus, was wir auch festgestellt haben, ist einfach, wie du sozusagen den Media-Mix aufbaust und so weiter. Und das Coole ist ja, dass wir jedes Jahr, also jetzt dieses Jahr ja 6 Mal in der Situation sind, dass wir bei Null starten und jedes Mal neu auch Dinge vertesten können. Quasi in Deutschland haben wir in Anführungsstrichen das Problem, dass wir eigentlich nicht mehr so richtig gut analytisch auseinanderhalten können, was bringt eigentlich eine Maßnahme jetzt, ne? Weil wir so ein hohes Grundrauschen haben an Bekanntheit, an Image, an Kunden und so weiter, dass nie so richtig ganz klar ist sozusagen. Also viele Maßnahmen gehen, also selbst große Maßnahmen gehen teilweise im Grundrauschen unter oder werden dann beeinflusst von irgendwelchen anderen Dingen, wo du nicht mehr weißt, hat jetzt sozusagen der Verzicht auf TV, der Verzicht auf YouTube oder das Hochfahren von YouTube-Werbung, hat eigentlich das oder dies sozusagen irgendwie jetzt wirklich einen Effekt gehabt oder nicht, ne? Eben on top zu diesem Scheme, was wir da haben, ist glaube ich sozusagen ein Grund, warum wir da mittlerweile sehr, sehr erfolgreich sind in der Expansion, auch dass wir halt über mehrere Country-Launches hinweg eigentlich jedes Mal Dinge testen konnten, bis hin zu beispielsweise in 2 Ländern einfach mal ein Jahr kein TV-Werbung machen. Ja, dann das kannst du sozusagen in einem kleinen Land, kannst du es dir auch leisten, weil wenn es jetzt irgendwie doch eine scheiß Idee gewesen wäre, dann wäre jetzt irgendwie ein Land weg, das hätte uns jetzt nicht das Genick gebrochen, ja, also ökonomisch quasi ein Land Misserfolg. Und wir haben zum Beispiel auch in anderen Ländern mal Social Media weggelassen und so. Und so kannst du eigentlich sehr, sehr geile Tests fahren und dann eben über mit jedem Launch eigentlich eben besser lernen, welche Motive, welche Kommunikation, in welcher Abfolge, welcher Frequenz und in welcher Channel, in welchem Channel-Mix sozusagen funktionieren eigentlich sehr gut.
Ich habe in den letzten Tagen einige Mails gewechselt mit Finn Hensel. Finn Hensel ist vielleicht einer der spannendsten Unternehmer gerade in Berlin. Und wir beide probieren gerade, einen seiner Investoren bei uns beim OMR-Festival auf die Bühne zu bekommen. Worum geht es eigentlich? Finn und der Investor machen die Firma Sanity Group. Und das wichtigste Produkt heißt Vay, also Vay.com, Vaay.com. Ich habe es in den letzten Wochen nicht schon ein paar Mal erzählt. Das Beste aus der Cannabispflanze. Und zwar der CBD-Wirkstoff, der einen relaxt und entspannt, und nicht der THC. Wirkstoff, der einen ja heil macht. CBD-basierte Wellbeing-Produkte gibt es als Mundspray am Morgen, als Kapsel nach dem Essen, als Sportgel oder ich habe sogar schon einen Badezusatz probiert, danach auch sehr gut geschlafen. Also wer Innovation erleben möchte und sich mal ausprobieren möchte, geht einfach auf vaay.com und probiert mal aus, was CBD mit euch so macht.
Noch ein anderes Thema, wozu ich dich fragen wollte. Und zwar ist bei mir jetzt auf der Roadmap für die nächsten Wochen neben dem Festival ein Höhepunkt. Ich fliege Anfang April nach Ottawa, nach Kanada, und treffe dort möglicherweise den erfolgreichsten deutschen Digitalunternehmer aller Zeiten, nicht, weil die SAP-Gründer ja auch jetzt irgendwie Digitalunternehmer sind. Aber wenn man so guckt, wahrscheinlich ganz, ganz Top 10 oder so.
Shopify?
Shopify, korrekt. Wissen die wenigsten.
Ja? Das sind die wenigsten tatsächlich, ja.
Deutscher Gründer.
Ja. Und diejenigen, die es wissen, wissen oft nicht, wie viel Shopify wert ist. Ne?
Genau, 60 Milliarden.
Ja.
Also es ist irgendwie so 6-mal so viel wie Zalando. Oder ja, so 5-mal so viel wie Zalando. Und ja, wäre in Deutschland sicherlich, ich glaube, SAP ist 120 Milliarden wert, also so halb so viel wert wie SAP. Also dem Typen gehören, glaube ich, noch 11%.
Good for him.
Absolut, ja. aber der ist, glaube ich, auch erst so Ende 30. Total interessanter Typ. Der irgendwann ausgewandert ist und das da aufgebaut hat. Und ja, ist in deutschen Medien noch nicht so richtig.
Wann ist er ausgewandert, weißt du das? Also hat er längere Zeit in Deutschland gelebt? Oder?
Der ist hier geboren. Der ist ja wirklich hier ganz zur Schule gegangen.
Achso, hat die Schule hier abgeschlossen,
oder? Ja, was? Ja, ja. Hat dann hier eine Lehre gemacht. Oh. Und hat dann hier angefangen zu arbeiten. Und ist dann irgendwann, der ist doch so ein Gamer, der zockt auch jeden Freitagnachmittag irgendwelche Computerspiele. Aber ist total interessanter Typ und lebt halt in Ottawa, weil er nach Kanada wollte. Also ich werde ihn das dann alles noch hoffentlich persönlich fragen können.
Oh, hat er nicht gut bei Deutschland mitgenommen? Dann würde man ihn jetzt.
Ja, die Auswanderer, genau. Ja, das wäre auf jeden Fall eine gute Folge gewesen.
Ja, das wäre mal eine gute Folge.
Also, jedenfalls haben die, finde ich, ist er bislang total underreported, eigentlich so, dass das gibt, weil natürlich gucken hier alle auf die bekannten Startup-Gründer, die natürlich hier auch lokal aktiv sind. Und er ist halt global aktiv und hier nicht so bekannt, aber ist halt Deutscher, man kann einen deutschen Podcast mitmachen. Und hat halt eine, am Ende auch eine E-Commerce-Software-Firma zumindest. Der verkauft ja nichts, er verkauft ja diese Shopify-Software. Ich weiß, dass mein anderer Stammgast Sven Schmidt sagt, es sei zwar mega erfolgreich, aber er glaubt, es sei etwas überbewertet. Wie siehst du denn Shopify?
Also, selbst wenn es überbewertet ist, sagen wir mal, ist es doppelt überbewertet, wären es ja immer noch 30 Milliarden, dann wäre immer noch wahrscheinlich der, ja, nach SAP wahrscheinlich der erfolgreichste. Keine Ahnung, wie schwer sind die Sambas wohl? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, also es gibt ja diese Reichenliste vom Manager-Magazin, die blätter ich immer durch. Und da hätte ich jetzt so gesagt, als Familie vielleicht auch so 2,5-3 Milliarden.
2,5 Milliarden. Ich meine, wenn er 11% hält, selbst wenn Sven Schmidt recht hat und die Firma eigentlich nur halb so viel wert ist, wie sie gerade gehandelt wird, wäre er immer noch der zumindest finanziell erfolgreichste Neuzeit-Digitalgründer, ne? Das muss man dann schon.
Aber ich wollte dich erstmal wegen Shopify selber fragen. Also, was hältst du von dem Modell? Also, manche sagen auch, Shopify sei so ein Angreifer sogar für Amazon und die würden wirklich die Welt verändern.
Ja, ich glaube, Shopify wäre jetzt mein Gefühl, es steht nicht in direkter Konkurrenz zu Amazon. Ist ja schon ein etwas anderer Use Case sozusagen, warum ja Shops in, also Shopify ist ja jetzt nicht eine Plattform so wie Amazon, sondern ja letztendlich der Softwareanbieter quasi. Ist ja so eine Art Software-as-a-Service-Modell für Leute, die einen Online-Shop betreiben wollen. Ich finde das, erstmal finde ich Shopify als Produkt sehr gut. Wenn mich heutzutage jemand fragt, ich möchte einen Shop bauen, was denkst du, welche Shop-Software sollte ich benutzen und wo kriege ich jetzt einen Programmierer her und bla bla bla, sage ich eigentlich immer, ey, spar den ganzen Scheiß mal einfach Shopify. Das ist halt super simpel. Am Ende drückst du irgendwie ein paar Prozent an den Kollegen in Kanada da ab, ne? Aber das ist halt irgendwie, wenn du, wie man so schön sagt, deine Total Cost of Ownership betrachtest, also wenn du jetzt mal wirklich zusammenrechnest, wie viel Zeit du da reinsteckst, ein Developer, den ganzen Hassel, den du damit hast, ständig ist irgendwas kaputt, du musst permanent irgendeinen Scheiß updaten, dann kommt Consent-Banner und bla bla bla. Ist ja eine Never-Ending-Story, wenn du selbst Software schreibst, ne? So, das macht halt in einem Fall wie About You, wo wir jetzt irgendwie, dieses Jahr machen wir über 1 Milliarde Nettoumsatz und so, ne? Also wenn du halt derbe groß werden willst, so größer 1 Milliarde, dann sollte man seine Software selbst bauen. Wenn du irgendwie größer 100 Millionen gehen willst oder größer 100 Millionen bist, solltest du schon eine Software nehmen, dann reicht Shopify irgendwie nicht aus, aber wenn du irgendwo in der Region 1 Euro bis, keine Ahnung, sag ich mal 1 Million da sicher oder vielleicht sogar bis 10 Millionen bist, dann ist Shopify oder Jimdo, jetzt mal ein Hamburger Unternehmen da zu nennen, auf jeden Fall eine gute Alternative. Insofern finde ich erstmal das Geschäftsmodell an sich echt total sinnvoll. Also ich verstehe einfach total den Use Case und ich empfehle ihn auch permanent selbst als jemand, der in der Branche ist. Ob jetzt 30 Milliarden oder 60 Milliarden irgendwie für so ein Geschäftsmodell gerechtfertigt sind, weiß ich echt überhaupt nicht. Ich kenne deren Zahlen nicht. Ich weiß nur, dass die mega skalieren. Ich weiß, dass die richtig, richtig viel Dampf unter der Haube haben in Sachen sogenannten GMV, also Gross Merchandise Volume. Das ist ja so die Metrik quasi, wie viel Umsatz läuft über deren Plattform. Ich weiß das auch, weil mein Kollege Sebastian Betz, auch Co-CEO und Mitgründer von About You ist, der hatte mir irgendwie erzählt, wie viele Transaktionen die über Black Friday hatten. Und wir haben das mal mit unseren verglichen. Das ist schon ziemlich massiv, was da über deren Plattform läuft. So, das heißt, das hat eine Relevanz und ich weiß, also dass Faktor die irgendwie massiv 100 wachsen. Zu euch, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß tatsächlich den Faktor nicht mehr, aber das war schon nicht ohne, was da über deren Plattform lief. Ne? Weit unter Amazon und über uns so, aber ich habe den Wert ehrlicherweise nicht mehr im Kopf und ich weiß aber, dass die halt eben auch massiv wachsen. Und das sind ja erstmal, würde ich sagen, fundamental ganz gute Ausgangssituationen. Ja, du hast ein sehr verteidigbares Geschäftsmodell. Du hast ein Geschäftsmodell, was klaren Mehrwert für deine Kunden bietet. Du bist im B2B-Segment. Die Kunden haben wahrscheinlich eine relativ hohe Loyalität sozusagen. Also die B2B-Kunden quasi, die das nutzen, haben eine relativ hohe Loyalität, weil es halt sehr hohe Wechselbarrieren hat. Wenn du einmal einen Online-Shop gebaut hast, das Template läuft, alles läuft halt. Irgendwie deine Endkunden haben sich über Shopify registriert. Das heißt, du sitzt da auf einer Kundenfile und so weiter. Dann quasi von Shopify wegzuwechseln, das überlegt man sich schon irgendwie diverse Male, ja, weil da hast du relativ hohe Wechselbarrieren quasi. Das heißt, deine Kunden sind halt sehr eingeloggt, in Anführungsstrichen, also die B2B-Kunden. Und das Produkt ist sehr, sehr gut. Das weiß ich, weil ich von ein paar Leuten weiß, die Shopify nutzen, dass sie damit extrem zufrieden sind. Und das Spektrum, was Shopify eben abliefert, für so Winz-Online-Shops schon richtig krass ist. Also du bist halt plötzlich quasi in der Lage, mit eigentlich von der Kundenexperience eben mit einem großen Online-Shop mitzuhalten, ja, mit einem Amazon oder einem About You. So, und das sind für mich erstmal fundamental alles extrem positive Signale. Und ich kenne jetzt auch außer Jimdo eigentlich keine andere Alternative. Und Jimdo wiederum ist ein lokales Produkt. Also die sind zwar auch international, aber nicht annähernd so international wie ein Shopify, wo ich erstmal sagen würde, Respekt, ja, das ist eine extrem gute Ausgangslage, würde ich sagen, die da haben.
Also ich bin gespannt, ich hoffe, dass das alles so klappt und dass ich dann beim nächsten Podcast davon erzählen kann und ich muss mich ehrlicherweise auch noch ein bisschen einarbeiten, insofern in die Details, was er da, also ich finde das Story total fasziniert, dass es so jemanden gibt und dass der da auch Deutscher ist und dass er da lebt und auch wie er lebt, es ist ja wirklich ungewöhnlich und sehr eigen und also besonders und ich...
Also da ist ja alles irgendwie ungewöhnlich, ne? Erstmal ein Deutscher, dann irgendwie in Kanada, in so einem Ort, den ich noch nie gehört habe.
Ist die aber die Hauptstadt von Kanada? Ottawa. Ist die kanadische Hauptstadt?
Ach so, scheiße. Ach so, Ottawa.
Ottawa, ja.
Ich hab was völlig anderes verstanden von. Okay.
Ja, das hast du jetzt aber gut gerettet.
kenn ich natürlich. Nein, ich habe sehr harte Defizite in Geografie. Bei Schlag den Raab gibt es ja dieses eine Spiel, wo du auf der Karte, also Ottawa kenne ich jetzt aber, wo du auf der Karte sozusagen irgendwie ne, Orte lokalisieren musst. Ja, da ist ja Stefan Raab immer extrem gut drin. Das wäre so, ich wäre da richtig, ich wäre so der Typ, weißt du, der bei TV Total früher, wenn die so in die Fußgängerzone gegangen sind und dann die Leute so bloßstellen wollten, weil sie irgendwie die simpelsten Orte auf der Landkarte nicht finden, ich wäre der Typ auf jeden Fall.
Wo ist Salzburg? Ja, irgendwo in Bayern. Ja,
also hat auf, jeden Fall auf diesem Planeten. Nein, aber trotzdem ist es ja ungewöhnlich. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist jetzt, also einerseits, dass es nicht aus dem Silicon Valley kommt, obwohl es eigentlich ein krasses Tech-Produkt ist, ne? Und dann auch noch ein deutscher Gründer. Ich finde es super cool, dass du das machst, dass du da hinfährst. Oder super cool, dass er das macht auch, ne? Weil wir haben ja so einen riesen Mangel eigentlich an Vorbildern in Deutschland und vor allen Dingen haben wir keine vernünftigen Tech-Gründer in Deutschland eigentlich. Ne? Ich sehe das ja auch immer bei meinem Kollegen Sebastian, da bin ich immer so traurig, dass er nicht präsenter ist eigentlich in der Öffentlichkeit, ich immer denke, das ist halt so schade, dass du halt als technisch versierter Mensch
keine Vorbilder hast in Deutschland, oder ich kenne zumindest keine Techies sozusagen, die halt gründen und damit erfolgreich sind, ne? Wo in Amerika ja viel, viel, viel mehr Vorbilder sind oder in Israel oder so, ne? Und die wenigen, die es halt gibt, wie mein Kollege Sebastian oder der Shopify-Kollege, die sind dann irgendwie sehr, sehr öffentlichkeitsscheu häufig, ne? Obwohl die eigentlich super interessante Sachen wahrscheinlich, also bei Sebastian weiß ich es, bei dem Shopify-Typen sicherlich auch, ja, die
kann
eigentlich
sehr stark vermuten.
Ultra interessante Sachen haben, zu erzählen haben und auch gut reden können. Also ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie rumhakeln oder so, aber halt einfach irgendwie da keinen Bock, also im Fall von Sebastian einfach keinen Bock drauf haben irgendwie, ne?
Also nochmal zur Einordnung, ne? 60 Milliarden, ich habe gerade mal geguckt, eBay ist 30 mal, also eBay, ja? 30 mal ist die Hälfte wert. Wie kann das denn eigentlich sein? Also das ist dein Blick auf eBay vielleicht nochmal zum Abschluss. Ist das war ja mal so das ganz große transaktionale Ding unserer, sagen wir mal, Jugend, also meiner zumindest, mit der alles losging. Bei dir war es ja eher die Kindheit.
Ja, aber ich habe auch
was ist da los? Also ich meine, alle Dinger gehen nach oben. Amazon ist jetzt irgendwie weit, weit weg. Viele 100 Milliarden Bewertungen weit weg. Warum ist ein eBay aus deiner Sicht, was machen die denn falsch?
Naja, sozusagen die Herleitung von Bewertungen könnte wahrscheinlich Sven Schmidt jetzt ein bisschen besser erklären, aber letztendlich ist es ja so, dass Bewertungen die Erwartungen widerspiegeln von Investoren, was die Firma an Gewinn erzielen kann in der Zukunft, ne? Und eBay ist ja an sich, soweit ich weiß, zumindest irgendwo ein profitables Geschäft, aber ein schrumpfendes Geschäft. Also soweit ich weiß, schrumpfen die im Umsatz. Zumindest wachsen sie nicht mehr massiv, bauen auch ihre Marktanteile nicht aus, haben überhaupt keine defendable Position.
Aber nicht das? Also ist das, was ist der Grund dafür, dass so Bewertung ist ja nur die Konsequenz, aber
genau.
Wo ist die Ursache?
Puh, schwer, keine Ahnung, schwer zu sagen, ja. Also am Ende des Tages hat die Firma einfach super krass den Zahn der Zeit verpasst, ja. Also ich meine, die waren, wie du sagst, die waren ja mal richtig groß und dann ist Amazon an denen vorbeigezogen. Und die haben einfach viel zu spät reagiert und deren Produkt ist einfach viel zu schlecht heute. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Am Ende in der Regel, ja, Fischding vom Kopf, so wahrscheinlich hat das Management da irgendwie scheiße gebaut und hat einfach die Trends nicht erkannt und sich ein bisschen zu lange auf dem eigenen Erfolg ausgeruht, würde ich mal sagen, ne? Sich zu langsam wieder neu erfunden. Was ich beobachte, ist sozusagen, große alte Unternehmen sind ja, für die ist ja irgendwie gefühlt das Buzzword Nummer 1 oder zumindest Top 3 ist ja Transformation, ja, digitale Transformation. So, was ich halt erlebe ist, und dann sagen die so, ja, hier, wir als altes Unternehmen, wir müssen jetzt uns transformieren. Was ich halt erlebe ist, jedes Unternehmen, also ich hasse dieses Wort eigentlich, aber jedes Unternehmen muss sich eigentlich permanent transformieren, ja, und das, und Zalando hat sich auch irgendwie in den letzten, obwohl Zalando erst 12, 13 Jahre alt ist, hat sich Zalando mehrmals neu erfunden. Die haben sich neu erfunden, eigentlich angefangen als so eine Art WHU, irgendwie drei Excels zusammen, so Scheiß auf Technologie und alles, Bude hin zu irgendwie Technologie ist wichtig. Die haben sich neu erfunden von der Desktop-Welt in eine mobile Welt. Die haben sich neu erfunden von einem reinen Großhandelsmodell zu einer Plattform, also wo sie im Prinzip ein hybrides Modell sind aus Marktplatz und Wholesale-Model, jetzt hin zu dem sozusagen noch mehr Plattform-Model, wo quasi auch die Auslieferung quasi aus ihren Legern erfolgt, haben wir bei About You auch alles natürlich, aber was ich damit sagen will, ist, wir als About You sind natürlich auch auf der grünen Wiese gestartet, wir sind direkt in einer mobilen Welt, direkt in einer Plattform-Welt gestartet, selbst ein 12 Jahre altes Zalando, ich ziehe die jetzt, weil ich die natürlich ganz gut beobachte, hat sich halt eben in ihren nur 12 Jahren eben diverse Male neu erfinden müssen. Und ich, mein Gefühl ist sozusagen, dass immer Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, glaube ich, halt mega paranoid bleiben müssen und sich einfach bewusst sein müssen, dass Erfolg halt kein Garant, also Erfolg von gestern kein Garant für Erfolg von morgen ist. Und dass egal wie alt oder jung dein Unternehmen ist, du dich halt irgendwie einfach permanent neu erfinden musst. Und das sehen wir auch bei About You. Wir stehen eigentlich auch unter so einem ständigen Transformationsdruck sozusagen, auch organisatorisch. Beispiel Marketing, ja, als wir angefangen haben, war Marketing, Online-Marketing schon noch so ein hands-on-manuelles Ding. Ja, also wir hatten in unserer Google AdWords, also SEA-Abteilung, irgendwie diverse Leute, die da irgendwie Kampagnen gesteuert haben. Ja, und jetzt ist das einfach ein Technologie-Game. Also auch das Skillset, was jetzt nicht heißt, dass du keine Menschen mehr brauchst, sondern aber die Aufgaben haben sich einfach verändert. Die Leute, die heute im Performance-Marketing arbeiten, die steuern Kanäle, die steuern technologiegestützte Tools. Ja, was ich damit eigentlich sagen will, nur ein Beispiel von vielen sozusagen, ist, dass halt auch junge Unternehmen eigentlich ihre Organisation permanent hinterfragen müssen, glaube ich, die Jobprofile sich verändern und auch vor allen Dingen sozusagen die Kundenbedürfnisse sich ständig verändern. Und wenn ich mir jetzt ein eBay angucke, dann habe ich halt das Gefühl, dass die halt ein sehr erfolgreiches Modell, nämlich ein C2C-Auktionsmodell, irgendwie entwickelt haben und dann einfach alles verpennt haben, was danach kam. Nicht alles, ich meine, die haben PayPal, die haben eBay Kleinanzeigen, das ist vernünftig. Ist jetzt auch irgendwie hart zu sagen, die haben alles verpennt, aber die haben zumindest so diese Makrotrends und diese Global Opportunity im E-Commerce halt irgendwie nicht für sich nutzen können. Ja, und ja, dann ist man halt schneller weg vom Fenster und glaube ich gerade in der globalen Welt, wo der Kunde eigentlich irgendwie nur einen Mausklick weiter muss und wo du eben nicht von Footfall lebst sozusagen, sondern du musst immer an den Köpfen der Leuten bleiben, du musst, so wie in der Marktforschung würde man sagen, top of mind bleiben, du musst quasi der erste Anbieter sein, der den Konsumenten in Sinn kommt, wenn sie irgendeinen Bedarf haben, das heißt, du musst als Marke dauerpräsent sein. Und du musst halt ein extrem gutes Produkt haben, weil beides halt super flüchtig ist quasi und die digitale Welt halt kaum Barrieren hat für einen Konsumenten sozusagen den Anbieter zu wechseln und du dann auch noch global konkurrierst, nicht lokal, wie jetzt irgendwie ein stationärer Laden das tut. Ne? Und ich glaube halt in so einer Welt kommst du viel schneller hoch, kannst viel schneller groß werden, see about you, irgendwie in 5-6 Jahren irgendwie über 1 Milliarde Umsatz, profitabel in der Dachregion. Du kannst viel schneller erfolgreich sein, aber man muss sich glaube ich auch bewusst sein, dass das halt eben auch für den Nächsten gilt, so für den nächsten Anbieter, der im Zweifel dich dann irgendwie, wie man so schön sagt, disrupted, ja.
Und sie hatten auch natürlich einen sehr, sehr, sehr starken Wettbewerber, muss man sagen. Also Amazon ist mit, also vor allem Jeff Bezos so als Kopf, ist mit wahrscheinlich das härteste, was man kriegen kann als Wettbewerber. Also wenn ich mir vorstelle, so Champions League Auslosung, das ist so im Achtelfinale, kommt dann irgendwie Barcelona mit den besten Spielern von, weiß ich nicht, Liverpool.
Ja, aber Jeff Bezos war ja vor 15, 20 Jahren in der Blütezeit von eBay jetzt auch kein Barcelona, sondern irgend so ein Achtliga-Verein.
Aber er war trotzdem schon seit Jahren ist er in der Lage, sozusagen eine Story zu erzählen, dass seine Firma aktuell keinen großen Gewinn erzielen muss, dass er trotzdem eine tolle Bewertung durchsetzt, seit Jahren schon. Und hat eine ganz andere Börsenstory, so finde ich, als eBay die hat. Also ich meine jetzt Laienbeobachtung aus der Ferne, wenn ich mich das frage, dann denke ich mir so, okay, ja, das ist schon blöd für die gelaufen, dass sie gegen den jetzt antreten mussten und dessen Art, das Geschäft zu machen, dass der dann auch noch so, sagen wir mal, ungeahnte Kapitalquellen gefunden hat, wie AWS und sowas, ist auch natürlich für die blöd gelaufen, das haben die auch nicht.
Also das ist ihm ja nicht zugeflogen, ne? Das ist ja,
genau, weil er
dieser Sachen gesehen hat. Ja, und das ist auch diese, Jeff Bezos hat ja mal gesagt, irgendwie ist es immer Tag 1 oder irgendwie sowas, ja, das ist auch die Jeff Bezos-Art irgendwie das,
genau,
jeden Tag Tag 1, jeden Tag Gas geben, neue Geschäftsmodelle erfinden, irgendwie auf die Kundenbedürfnisse eingehen und halt in dieser ständigen Wandel zu sein. Und das finde ich Amazon eins der Paradebeispiele, wie man halt at scale, also Monster Scale, ja, sozusagen eigentlich in der Lage ist, sich permanent neu zu erfinden und neue Geschäftsfelder wie Amazon Prime jetzt und so ein Zeug irgendwie aus dem Boden zu stampfen. Ja, ist das schon, also wirklich beeindruckend, sag ich mal, wie wandlungsfähig ein Amazon auf der Größe noch ist.
Ne? Genau, und das ist halt für die natürlich dann blöd. Das meine ich damit, dass der jetzt ausgerechnet deren.
Ja, gut, aber sie hätten es ja auch werden können, ne? Also sie hätten ja das Amazon werden können.
Klar,
sie hätten
klar,
die viel bessere Ausgangslage.
Dann irgendwie, ne? Demnächst auch, dann weiß ich nicht, irgendwie RB Leipzig sagen, wenn die dann gegen Barcelona ran müssen. Dann
hätten ja, klar.
Sie auch die Spieler holen können. Naja, also ganz dann doch nicht und so. Also will nur sagen, die haben natürlich jetzt in ihrem Space da auch mit wahrscheinlich einen der besten Unternehmer oder den besten Unternehmer der Welt erwischt. So ist halt einfach eine blöde Auslosung.
Ja, aber es ist ja nicht RB Leipzig gegen Barcelona heute, sondern es ist irgendwie Barcelona gegen oder RB Leipzig gegen irgendeinen Achtliga-Verein heute. Und in 10 Jahren sagt dann RB Leipzig, ja, dieser ehemalige Achtliga-Verein hat aber viel mehr Kapital als wir und so weiter. Sagen wir, ja, aber vor 8 Jahren hattet ihr viel mehr Kapital, viel mehr Ressourcen. Also was ich damit ja sagen würde, ist quasi, eBay war ja früher größer als Amazon und Amazon ist dann vorbeigezogen, ja. Also es ist eben nicht RB Leipzig gegen Barcelona heute, sondern die eBay hatte viel mehr Mittel, hatte schon die globalen Skalen und hatte eigentlich die Technologie und hätte halt Amazon werden können und Amazon ist dann vorbeigezogen. Und heute ist es natürlich so, dass Amazon mehr Kapital hat und, ne? Aber das ist ja nicht, die sind ja nicht gleichzeitig gestartet mit unfairen Ausgangslagen, sondern eigentlich die unfaire Ausgangslage war zugunsten von eBay eigentlich.
Ja, ne? Aber das Talent und die Aggressivität und die Art und Weise, es heranzugehen.
Das stimmt, genau. Das meine ich ja. Das ist
aber trotzdem, ja. Also ich glaube, da konnte ich jetzt klar machen, was ich meinte. Und du hast da deinen Punkt gemacht und ich freue mich ja, dass du auf meine Fußballmetaphern einsteigst, weil eigentlich ist ja
Tarek Müller
nicht als Fußballfan bekannt.
Absolut nicht.
Aber war jetzt beim Derby,
HSV gegen
St. Pauli, aber ansonsten kein Fußballfan, ja.
Das ist aber ganz, ganz gefährliches Terrain, Geografie und Fußballmetaphern bei mir, ja.
Aber du warst da wirklich im HSV-Start. Irgendwie im St. Pauli-Bereich, im HSV-Bereich?
Nee, ich war eigentlich in dem neutralen Bereich, sag mal, aber ich, mein Herz schlägt schon für St. Pauli, muss ich gestehen.
Und wurdest du eingeladen von St. Pauli? Wie bist du da hingekommen?
Ich lasse mich sowas nicht einladen. Nee, ich wurde ich bin da mit Freunden hingegangen, einfach privat.
Okay.
Ja.
Aber du hast dann nicht irgendwie gezündelt oder so.
Ich, genau, der Typ mit dem Bengalo.
Ich am Zaun gestanden.
Also. Genau, natürlich. Der Typ, ich war der Typ an der Trommel, weißt du. Nein, aus Spaß. Nee, aber Point taken hier mit eBay und Amazon. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ne? Nur was ich damit meine, ist, oder was, warum ich da auch quasi so emotional gerade wurde, ist, weil es mich schon stört, dass oft quasi, das ist so eine Standard-Ausrede, finde ich, von Konzernen zu sagen, ja, aber irgendwie die anderen, die haben ja auch so viel Kapital oder sowas, ne? Wo ich immer denke, ey, es gibt so viel Kapital auf der Welt. Wenn die anderen, also die anderen hatten jetzt auch keine Billionäre als Eltern und haben das Kapital geschenkt bekommen, die haben das ja von Investoren eingesammelt. Ja, und quasi Kapitalzugang hat jeder. Also Unternehmen, die sagen, die anderen hatten aber so viel Kapital, denen muss man ja die Frage stellen, so, ja, aber die haben das ja auch nicht in die Wiege gelegt bekommen, sondern die haben sich den Kapitalzugang eben erarbeitet, durch gute Arbeit und durch eine Investment-Story, wo sie gesagt haben, ich bin in der Lage, 1 Euro zu investieren und aus dem Euro mehr als 1 Euro oder den Euro eben mit einer vernünftigen Kapitalverzinsung sozusagen zurückzuverdienen. Und das ist ja auch die Geschichte von Amazon quasi, ne? Und das ist der Grund, warum Geld letztendlich in Unternehmen fließt, ne? Und was ich dann oft sage, ist quasi, ihr seid, also der Grund, warum ihr keinen Zugang zu Kapital habt, ist, weil ihr nicht in der Lage seid, 1 Euro sinnvoll zu vermehren, sozusagen. Weil wenn ihr das seid, dann habt ihr Kapitalzugang. Es ist ja kein, das ist, nichts anderes entscheidet über Kapitalzugang, ne? Und das verstehen die Leute dann oft nicht und sagen, naja, aber irgendwie die machen ja immer nur Verluste und so weiter. Und die eine Metapher, die ich dann oft sozusagen zur Hilfe ziehe, ist quasi, die Person dann zu fragen, naja, also ja, die Firma macht vielleicht auf der Jahresscheibe Verluste, aber die Investoren sind ja auch nicht blöd und gucken sich das nicht an und verstehen die ganzen Zusammenhänge nicht. Dann sage ich immer, okay, wenn ich dir jetzt eine Immobilie anbieten würde, ja, die kostet 1 Million Euro und dann würdest du pro Jahr da 100.000 Euro Mieteinnahmen mitmachen oder sagen wir mal 300.000 Euro Mieteinnahmen jedes Jahr einnehmen sozusagen und die Immobilie kostet 1 Million Euro. Ja, würdest du es machen? Die Antwort ist ja, ist quasi 30% sozusagen, die du bei Mieteinnahmen vom Initialwert zurückbekommst. Ja, das ist sozusagen auf der Kapitalrendite-Seite irgendwie mehr als vernünftig. So, wenn du das aber tust, dann hast du ja in dem Jahr, wo du die Immobilie kaufst, hast du 1 Million Euro Cash-Abfluss und hast 300.000 Euro Cash-Einnahmen. Das heißt, du hast 300.000 Euro in Anführungsstrichen Umsatz gemacht, hast aber 700.000 Euro Nettoverlust quasi, wenn du nur die Cash-Ebene betrachtest, auf der Uhr stehen. Ja? Das ist ja, klingt jetzt erstmal, wenn du nur die Jahresscheibe betrachtest, erstmal nach einem verdammt beschissenen Deal. Ja? Aber warum machst du es trotzdem? Weil du davon ausgehst, dass du diese 300.000 jedes Jahr bekommst und dadurch letztendlich zu einer vernünftigen Kapitalverzinsung irgendwie gelangst. Ne? Und so ähnlich ist zumindest mal im E-Commerce auch die Investmentlogik von Investoren. Und wenn du in der Lage bist zu demonstrieren, dass du mit deinem Geschäft einen Kunden akquirieren kannst, den Kunden dann loyal hältst und mit dem Kunden also quasi immer wiederkehrende Transaktionen generierst und den Kunden so nach einer gewissen Zeit wieder reinholst. Also in unserem Fall ist es so, wir geben im Schnitt 30, 35 Euro für einen Kunden aus, den wir akquirieren, machen im Schnitt irgendwo so 10 Euro Marge mit dem Kunden. Das heißt, wir brauchen ungefähr 10 bis 15 Euro Marge. Das heißt, wir brauchen 3, 3,5 Bestellungen, bis wir einen Kunden Break-Even haben und dann wirft der Kunde eben Profit ab, weil die Kosten, die einer weiteren Order gegenüberstehen, halt ungefähr bei 1, 2 Euro liegen, 12 bis 15 Euro Marge, ja. Das heißt, wir tragen den Kunden sozusagen die Initialkosten eines Kunden innerhalb von 12 bis 18 Monaten ab und haben danach Marge. Und dann musst du halt die Fixkostenebene betrachten und schauen, okay, ist sozusagen 100% mehr Umsatz, bedeutet das auch 100% mehr Kosten? Wenn das der Fall ist, hast du keine Fixkostendegression, dann wirst du nie in der Lage sein, den Fixkosten abzutragen, ja. Aber das jetzt ist ja sozusagen die Investmentlogik, ja.
Absolut verstanden.
Und das sozusagen, wenn du diese Investmentlogik beweisen kannst und ein Jeff Bezos konnte sie beweisen, dann hast du Kapitalzugang. Und das gilt aber für jedes Unternehmen.
Absolut.
So, und die meisten Unternehmen, die rumweinen, dass sie keinen Kapitalzugang haben und andere den haben, die sind einfach nur nicht in der Lage, einen Investment-Case aufzumachen, ja?
Also I hear you. Was du da gerade vorgetragen hast, ist ja sozusagen, es ist 1 und 1 auch des Online-Marketings oder des E-Commerce, des Handels. Ich habe vor kurzem in einem Vortrag auch mal so eine Gleichung, mehr oder weniger ganz simple Gleichung, wo das drinsteht, was du gerade beschrieben hast, an der Wand gemalt, hat das irgendjemand bei Instagram gepostet und hat irgendwie mir ein Kumpel aus Berlin geschrieben, ey Westermeier, du ziehst hier durch die Lande und trägst die Sprüche von Florian Heinemann von vor 10 Jahren auf. Also es ist schon angekommen, es ist mir klar, aber ich glaube, es war...
Es ist aber in der alten Welt nicht angekommen.
Also, letzte Frage, bevor ich dich jetzt entlasse, und das ist jetzt eine sehr, sehr wichtige Insider-Frage, weil vielleicht kann ich damit viel Geld verdienen. Meine These ist nämlich, oder ich gucke mir gerade die Puma-Aktie an und denke mir, dass Puma in den nächsten Jahren als Aktie sehr gut laufen könnte. Jetzt kommt ein bisschen krude Beobachtung, es kann auch alles falsch sein, aber du könntest wissen, ob es so ist oder nicht. Ich habe nämlich gesehen, wie krass dieser weiße Stan Smith-Schuh, der von Adidas ist, denen geholfen hat. Der hat mir mega krasse Umsätze gemacht mit diesem einen Schuh, mit diesem Modell. Unfassbar. Und von dieser ganzen Retro-Schiene bei Adidas hat Adidas wahnsinnig profitiert. Und ich vermute und ich beobachte so die Modeszene und sehe halt immer mehr Leute mit diesem alten Oldschool-Puma-Schuh, mit diesem, weißt du, dieser ganz flache, sozusagen, da gibt es auch in allen möglichen Farben, ist sozusagen das Pendant eigentlich, aber der ist bislang noch nicht so da wie der Stan Smith. Und ich glaube jetzt, dass der jetzt demnächst kommt. Und deswegen würde ich jetzt im großen Ziel eigentlich in Puma investieren wollen. Und wer ja wissen könnte, ob dieser Schuh viel gekauft wird, das bist ja du. Also du müsstest jetzt eigentlich mal bei euch nachgucken, ob dieser Schuh wirklich so aufsteigende Kurven hat bei euch im Shop. Weil dann sollten wir beide im großen Ziel Puma-Aktien kaufen.
Das könnte ich tatsächlich nachgucken. Da müsste ich jetzt unsere BI, also ich könnte erstmal nachgucken sozusagen, wie läuft Puma Hochtrend, Runtertrend. Das ist aber ja eigentlich nicht so spannend, sondern was ich tatsächlich könnte, allerdings wäre das mit schon massivem Aufwand verbunden bei uns, wäre, wir können schon unsere Kunden eigentlich in Gruppen teilen quasi. Und mit Gruppen meine ich, es gibt bestimmte Kunden, die kaufen Sachen, die dann die große Masse ein Jahr später kauft. So, also die sozusagen die Early Adapters, ja, würde man jetzt mal in Tech irgendwie sagen, ja. Und also wie gesagt, das geht jetzt nicht per Mausklick, aber was man theoretisch in unseren Daten mittlerweile machen können müsste, wäre über eine Historie von 5-6 Jahren, wissen wir irgendwie, was haben die gekauft, was hat danach die Masse gekauft, pipapo. Also du könntest irgendwo diese Early Adapters rausfiltern, ja, diese Trendsetter sozusagen. Und dann, man müsste eigentlich mal bei denen gucken, sozusagen. Also man kann die Kunden wahrscheinlich in Gruppen teilen, die quasi die so eine Art Lebenszyklus entsprechen, ja. Also in der Regel, wenn ich mir irgendwas kaufe, dann ist eigentlich ein gutes Indiz dafür, dass es dieser Marke wahrscheinlich bald nicht mehr gut gehen wird, ja. Weil ich bin so am Ende dieses Lebenszyklus, ist modetechnisch denke ich. Aber das könnte ich machen und das wäre zumindest ein guter Indikator, ob deine Hypothese stimmt. Ja?
Mir würde erreichen, wenn du guckst, so die Oldschool-Variante von Puma 2019 versus jetzt 2020, meine These wäre wahrscheinlich mindestens plus 300-400% bei euch, also so Oldschool-Schuhe, ich weiß nicht, dieses genaue.
Aber die Frage ist ja, bleibt das in der Nische? Also plus 300, 400% hast du ja oft. Und dann ist aber die Frage, ist das etwas, was dann wirklich auch in den Massenmarkt überschwappt?
Weil nur dann die sind jetzt ja bei allen Leuten langsam durchgelatscht. Da haben die jetzt irgendwie seit Jahren an. Langsam müsste es auch in der, sagen wir mal, irgendwo jetzt in der Breite des Volkes irgendwann nervig sein, diese weißen Dinge anzuhaben. Und dann sucht man sich was anderes, wahrscheinlich auch wieder weißes oder so, aber halt nicht mehr genau denselben. Das wäre ein bisschen lame. Und ich bin mir fast sicher, wenn ich meine Beobachtung stimmt, dass das von Puma kommt und das hieße für die so krasse Umsätze, das würde aus meiner Sicht also auf jeden Fall plus 30%, 40%, 50% an der Börse ergeben. Also alles Bauchgefühl, ne? Wirklich jetzt komplettes Halbwissen. Aber ich will dich ja fragen und guck das doch mal nach. In 5 Wochen sehen wir uns oder 6 Wochen sehen wir uns wieder. Ich berichte hoffentlich aus Kanada und du mir von deinem Shop und was also verkauft wird und dann investieren wir da halt nicht. Und viele Hörer tun es auch. In diesem Sinne, ich erlaube mir jetzt, wir sind nämlich schon jetzt so, glaube ich, deutlich über die Stunde hinweg. Ja.
Stunde sind wir, glaube ich.
Ja, das ist dann mal geknackt. Wir können jetzt ja hier noch, für die Lust haben, noch ein paar Fragen machen im Raum.
Ja.
Aber erstmal Ende des offiziellen Teils. Vielen Dank, Tarek.
Danke sehr.
Jo, bis demnächst. Ciao, ciao.
Wie so häufig, bevor alles vorbei ist, noch ein Hinweis auf die Hamburg Media School und zwar konkreter auf das Content Marketing Camp, das da demnächst gibt. Da geht es um die strategischen Grundlagen und die Planung von Content gepaart mit Design Thinking Techniken. Das Ganze an 2 Tagen am 14. und 15. April. Alle Infos dazu, wer sich für Content Marketing interessiert, unter hamburgmediaschool.com oder einfach bei Google Hamburg Media School Content Marketing Camp. Ihr werdet es finden und dann im Zweifel mitmachen können.